Ich werde heute noch ein bisschen auf die Verbindung eingehen, Gnaya. So von dort her ist es ganz spannend, Heini, dass du da so viel vorbereitet hast. Ich lese den Text für heute Morgen für die Predigt, und zwar Römer 6. Ich habe ganz einen komplizierten Text ausgewählt. Römer 6, Vers 3 bis 11. Und wir lesen da: Oder wisst ihr nicht, dass so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, damit wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir auch, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Und was er aber lebt, das lebt er Gott. So auch ihr, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Erstens, glaub und lass dich taufen. Ich freue mich sehr über die vier Täuflinge. Und vielleicht wäre es gut, wenn ihr einmal aufständet, damit alle wissen, über wer das man redet, wenn man von den Täuflingen redet. Wir haben ganz links, haben wir Josias, wir haben Zarina, wir haben Jasmin und wir haben Nathalie. Um sie vier geht es heute Morgen. Danke vielmals, ich darf gerne auch wieder Platz nehmen. Und ich freue mich eigentlich nicht darum, dass ihr euch taufen lasst. Also um das geht es mir eigentlich nicht. Obwohl, Taufen ist wirklich immer etwas Tolles, egal wie die Temperatur draußen ist. Ich freue mich über den Weg, den ihr mit Jesus geht. Über das, was ich an Glauben in euch sehe. Und auch darüber, dass ich einfach weiss, ihr habt ganz klar ist bei euch angekommen, Glauben ist wichtig, ist wie die einzige Voraussetzung für so eine Taufe. Glauben ist wichtig, es ist wie die einzige Voraussetzung für eine Taufe. Was ist denn Taufe überhaupt? Was ist Taufe überhaupt? Manchmal ist es schwierig, so etwas wirklich zu definieren. Und vielleicht hilft es, wenn man einmal sagt, was Taufe eben nicht ist. Taufe ist nicht einfach ein religiöses Ritual. Taufe hat eine Bedeutung und sie ist wichtig. Taufe ist aber auch nicht einfach ein Beitritt zu einer Kirche. Auch wenn sie in der Landeskirche oft so kann oder grundsätzlich so gehandhabt wird, dass wenn man getauft wird, wird man auch automatisch eigentlich Mitglied in der Landeskirche. Aber da sagt uns die Bibel so nicht. Taufe ist aber auch nicht, dass man, wenn man getauft ist, dann ist man gerettet. Es ist also nicht die Rettung. Taufe ist aber auch nicht, dass man, wenn man sich taufen lässt, dass man während der Taufe wie ein bisschen mehr gerettet wird. Auch da ist Taufe nicht. Und Taufe ist nicht einmal da, dass man nachher Christen werden. Um das geht es nicht. Taufe ist ganz allein und praktisch nichts anderes als nur ein Symbol, also eine Symbolhandlung für das, was passiert ist. Und in der Taufe probieren wir das nachzuvollziehen. Und durch das ist Taufe auch ein Bekenntnis. Aber es ist eigentlich vom Inhalt eine Symbolhandlung. Und zwar eine Symbolhandlung für etwas, was man bereits erlebt hat. Und genau davon bin ich überzeugt, bei euch im Speziellen natürlich jetzt auch heute Morgen, dass ich weiss, dass ihr, jeder von euch, hat Jesus Christus auf eine bestimmte Art erlebt. Und das freut mich natürlich sehr. Jesus erleben. Das ist etwas, was so persönlich ist. und wo jeder Mensch auch ganz anders erlebt und passiert dann. Die Begegnung mit Jesus Christus. Weil Jesus ist so persönlich. Er weiß ganz genau, wer du bist, was du brauchst. Und er kann auf die Sachen eingehen. Er weiß, was du an Verständnis vorausbringst, schon mitbringst. Und er kann dort anknüpfen. Jesus ist so persönlich. Und jeder erlebt die Geschichte, wie er da eingeklinkt hat. Ganz auf seine eigene spezielle Art und Weise. Und trotzdem kann man sagen, es hat so ein bisschen zwei Grundmuster, wo wir immer wieder sehen, wie da passiert, das Erleben mit Jesus. Und das eine Grundmuster ist so ein bisschen da, dass jemand auf seinem Weg ist, irgendwie im Leben, oder? Ist auf dem Weg und dann tritt dem Jesus entgegen. Er steht wirklich vor ihm hin und sagt, hey, ich lebe. Ich bin da, ich lebe. Und ja, was du gehört hast über mich, stimmt. Es ist Wahrheit. Und komm mit mir. Wir gehen auf einen Weg, auf einen Lebensweg, wo Zukunft und wo Hoffnung hat. Wo Sinn und wo Ziel hat. Und wo zum ewigen Leben führt. Ich will, dass du den Weg gehst. Und das sind dann so Momente, wo wir immer wieder als ganz aufsehenserregende, so richtig wichtige Bekehrungserlebnis oder Jesus-Kennenlernen-Erlebnis gehört oder auch schon gesehen haben oder eben auch gehört haben oft. Auch bei mir selber ist eigentlich fast so ein 180 Grad Wende passiert, wo ich Jesus kennengelernt habe. Oder einer von meinen Freunden, von meinen besten Freunden, das ist so ein bisschen das Klassische, das hört man immer wieder. Er hat Jesus ist ihm entgegengetreten, er hat Jesus kennengelernt und hat am nächsten Tag aufgehört zu rauchen, aufgehört zu trinken, aufgehört Drogen nehmen und sein ganzes Leben hat sich verändert. Und wirklich zu einer positiven Sache. Ist heute ein dreifacher Familienvater, geheiratet, ein guter Mitglied der Gesellschaft, einfach wirklich gut unterwegs mit Gott. Oder der letzte habe ich gerade etwas gelesen von einem Mullah, also einem islamischen Geistlichen, der sich vorgenommen hat, Christen umzubringen. Und unterwegs ist er Jesus begegnet, wohl sehr eindrücklich. Und natürlich hat er die Christen nicht mehr umgebracht, oder? Aber das ist eine 180-Grad-Wende. Und das sind die spektakulären Geschichten, die man manchmal hört. Und das ist so ein bisschen eins von diesen Grundmustern, die es gibt, wie man Jesus begegnen kann. Oder wie Jesus einem begegnet im Leben. Aber es gibt ein anderes Grundmuster. Und das ist etwas, wo genauso viel erlebt wird, vielleicht manchmal sogar noch mehr. Und das Grundmuster ist dann eher so, dass jemand unterwegs ist in seinem Leben. Er läuft und geht vorwärts. Und irgendwann dann kommt Jesus an, ganz nah. Wirklich ganz nah. Und da passiert die Verbindung. Und Jesus läuft nachher weiter mit dieser Person. In die gleiche Richtung geht es. Und Jesus kommt an die Person und sagt so Sachen wie, «Schau, du bist vielleicht in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen, du hast vieles richtig gemacht, ich bin da, ich lebe tatsächlich. An dem, wo du glaubst, jetzt erlebst du mich. Da bin ich. Komm, wir gehen miteinander durchs Leben.» Und sie gehen in die gleiche Richtung weiter. Und da ist eigentlich ist da viel der bessere Weg. Der andere ist spektakulärer. Aber das ist der bessere Weg, weil da zeigt eigentlich nichts anderes, weder, dass die Leute, die schon vorwärts gegangen sind, eigentlich auf einem guten Weg sind, oder? Und das bedeutet weniger Verletzungen, weniger Probleme. Es bedeutet ein gesünderes Fundament und bessere, klarere Lebenswerte, die schon von der Kindheit her gesetzt worden sind und gewachsen haben können, oder haben können wachsen. Und so von dort her ist das eigentlich ganz speziell. Was aber bleibt, ist das Resultat. Das Resultat ist nichts anderes als da. Beide sind Jesus begegnet, haben hier eingehängt, haben sich mit Jesus verbunden. Und von dem Moment weg leben sie mit ihr Leben mit Jesus, nochmal ganz bewusster und ganz vertiefter. Es ist die Wiedergeburt. Nach Johannes 3, Vers 3 und folgende, wo die Bibel uns nennt, das ist in dem Moment passiert. Und vielleicht Wenn du schon lange eben das zweite Muster in deinem Leben hast, hast du vielleicht nicht einmal ein genaues Datum, wo du kannst sagen, dann ist es passiert. Es ist, hat sich wie ein Türloch entwickelt. Aber die Begegnung ist passiert und sie ist da. Und wenn man dann so eine Begegnung mit Jesus hat, dann passiert es vermutlich dadurch, dass man irgendeine Geschichte gehört aus der Bibel oder dass jemand erzählt oder dass man selber so eine Geschichte lässt in der Bibel, dass auf einmal die Neugier geweckt wird, was ist denn da mit dem Taufen? Vielleicht war es die Geschichte, ich weiss jetzt nicht, wie es bei euch war, aber vielleicht war bei jemandem die Geschichte von Pfingsten, wo der Heilige Geist ausgegossen worden ist. Wir kennen ein grosses Tohu Wabohu. Viel ist passiert, oder? Und die ganze Stadt, heisst es, ist zusammengelaufen vor dem Haus. Und dann hat der Petrus angefangen zu predigen. Und der Petrus hat dann das Evangelium erklärt. Und dann die Leute, und das sind mehrere tausend Leute, müssen da gewesen sein, die Leute haben dann irgendwann gefragt, was müssen wir tun, dass wir gerettet werden? Und der Petrus sagt, kehret um. Das ist jetzt so ein Erlebnis, oder? Kehret um, lasst euch taufen zur Vergebung der Sünde und ihr werdet die Gabe vom Heiligen Geist bekommen. Taufen hat einen Stellenwert. Oder vielleicht war es aber auch eine andere Geschichte, vielleicht die mit dem äthiopischen Finanzminister, wo auf dem Weg von Jerusalem zurück nach Äthiopien war. Der Philippus ist zu ihm gestoßen, hat ihm das Evangelium erklärt. Und der Finanzminister, das höhere Tier, wo direkt der Königin unterstellt war, sagt zum Philippus, du, ich habe alles verstanden. Schau, da hat es Wasser. Gibt es noch etwas, wo mir fehlt, damit ich mich taufen lassen? Aber vielleicht war es auch ganz eine andere Geschichte, nämlich die von Jesus. Jesus, wo sich irgendwann auftaucht ist am Jordan, dort, wo der Johannes getauft hat und gesagt hat, lass, komm, wir müssen uns jetzt da, wir müssen das machen. Das gehört sich jetzt. Ich möchte, dass du mich taufst. Weil der Johannes hat gesagt, eigentlich müsste es umgekehrt sein. Du müsstest mich taufen, nicht in dich. Aber Jesus, der wirklich in keiner Art und Weise so eine Taufe nötig hatte, sagt, wir brauchen das, es muss passieren. Und vielleicht war es aber auch die Geschichte mit dem römischen Hauptmann, Cornelius, wo seine ganze Dienerschaft, seine Knechte und seine Mägde zusammengenommen hat und auch ein paar von seinen Soldaten, er war ein Hauptmann, und hat sie zusammengenommen und hat den Petrus eingeflogen, wie wir heute sagen. Und der Petrus hat angefangen zu predigen, nachdem er sich, weiss ich nicht, wie lange entschuldigt hat, im Sinn von, ihr wüsstet, ihr dürft eigentlich gar nicht da sein, weil ihr sind alle Heiden, kommt er irgendwann auf Jesus zu reden und danach passiert gerade etwas. Der Heilige Geist fällt, so lesen wir es in der Bibel. Und Gaben werden wirksam vom Heiligen Geist. Und dann sagt der Petrus so ein bisschen, vielleicht halb ratlos, ja gut, was machen wir jetzt? Es ist offensichtlich, die glauben an Jesus Christus und Gott hat sie gerade beschenkt mit der Gabe vom Heiligen Geist. Was machen wir? Ja komm, wir tun es auch taufen, klar. Oder? Taufe, sie begegnet. Sie begegnet uns. Und das ist vielleicht da, wo dann eben so Leute wie ihr irgendwann aufgenommen und gefunden haben, mol, da muss jetzt irgendwie, wär's doch noch etwas, gehört da dazu. Aber es ist egal, welches Erlebnis das jeweils motiviert, irgendetwas motiviert. Und der Punkt ist ja der, jedes von diesen Erlebnissen hat eigentlich einen ganz ähnlichen Ablauf. Wir begegnen irgendwo Jesus. Und dann nachher fängt man an, glauben, da ist der Sohn Gottes, der ist lebendig. Und ja, er zeigt den Weg zu der Rettung und kann retten. Und dann glaubt man und nachher lässt man sich taufen. Oder kurz gefasst, Jesus, Glaube, Taufe. Eigentlich haben auch die Reformatoren, wie der Zwingli und der Luther, genau das so gesehen. Und sie haben auch geschrieben, dass es der Glauben ist, der der Grund sein soll für die Taufe. Aber sie haben sich aus vielleicht auch politischen, strategischen Gründen beide unabhängig, glaube ich, mehr oder weniger unabhängig dafür entschieden, dass man trotzdem weiter Kind tauft, obwohl man weiss, Kinder können nicht selber sich entscheiden für den Glauben. Aber sie haben das gemacht, damit eine Staatskirche möglich bleibt. Und da war ihnen dort auch wichtig. Und dann haben sie in diesem Rahmen haben sie dann einfach gesagt, dann müssen wir wie den Eltern und Gott und Götti die Verantwortung geben, dass sie während der Taufe für das Kind glauben. Und wir müssen ihnen die Verantwortung geben, dass sie das Kind zu einem Christ erziehen. Und das ist oftmals ganz gut gegangen. Im 20. Jahrhundert war es vielleicht ein bisschen schwieriger gewesen. Da hat es viele Taufte gegeben und wenige, die dann wirklich auch noch geglaubt haben. Hat es natürlich trotzdem gegeben. Aber einfach da noch so ein bisschen als Ergänzung. Zweitens, Christus in dir und du in Christus. Ich denke, es ist heute schon klar geworden, dass es um die Verbindung geht und dass da etwas Nächstes ist mit Jesus Christus. Und das möchte ich jetzt noch ein bisschen tiefer erklären. Und die Schriftstelle, die ich gelesen habe ganz am Anfang, die ist da wirklich sehr, sehr gründlich und wir werden ein paar Sachen miteinander da auch entdecken. Weil Taufe geht auf eine Wahrheit ein. Also die Symbolik der Taufe zeigt auch, was effektiv irgendwo eben in uns hinein passiert. Und eben der Text, den sehen wir. Und der macht eine Verbindung mit Jesus. Jesus ist also nicht weit weg, sondern er macht eine Verbindung mit Jesus, die näher gar nicht könnte sein, gar nicht könnte passieren. Es ist nicht nur ein Einhängen, die Verbindung ist noch näher. Wenn wir den Passage aus dem Römerbrief lesen, dann haben wir im Vers 3, wo es heisst, wir sind auf den Tod von Jesus getauft. Auf den Tod getauft. Okay, da ist jetzt noch nicht besonders näher, da ist, wir sind einfach wegen, weil Jesus auch gestorben ist, wegen dem Grund werden wir getauft. Und dann heisst es aber Vers 4, wir sind durch die Taufe mit ihm begraben. Mit Jesus, jetzt sind wir schon ziemlich nah, oder? Mit ihm begraben. Und dann geht es weiter, Vers 5, dort heisst es, wir sind verwachsen. Verwachsen. Mit der Gleichheit von seinem Tod. Und dann Vers 6, wir erkennen, dass wir mit Jesus gekreuzigt sind. Mit Jesus gekreuzigt sind. Und Vers 8, wir sind mit Christus gestorben. Also das ist jetzt ziemlich eng alles. Ziemlich nah, verwachsen, so aneinander kleben. Und halt nicht unbedingt die angenehme Art und Weise, oder? Wenn wir uns das vorstellen. Mit Jesus gekreuzigt. Oh. Nicht wirklich gut, oder? Mit Jesus begraben ist eigentlich auch nicht wirklich der Hit. Mit Jesus gestorben. Und das heisst dann auch, mit Jesus auferstanden. Die Wahrheit von mit Jesus gestorben, mit Jesus begraben, mit Jesus auferstanden, die Wahrheit lesen wir in 5 oder 6 verschiedenen Briefen. Und die sagt ganz klar, wir sind ganz nah. Was da passiert, was da passiert, ist so eine enge Verbindung. Und ja, auch wenn Taufe ein Symbol bleibt und wenn wir eigentlich eben nichts anderes tun können, ich meine, wir gehen ja nicht 2000 Jahre zurück und sterben mit Jesus und lassen uns dort begraben. Aber wir können nichts anderes tun, als glauben, dass das stimmt. Und dafür wahrhalten, dass die Verbindung passiert ist. Das können wir tun. Und dann werden wir erleben, wie da eben auch treibt. Aber das Verbinden, es passiert nicht durch die Taufe, sondern es passiert dann, wenn wir eben Jesus kennenlernen. Und wenn wir die Entscheidung treffen, unser Leben mit Jesus zu leben. Uns einklinken, wie es der Heini wirklich da so ganz treffend gesagt hat. Im Neuen Testament lesen wir von dieser Verbindung, dass die bleibt. Dass die nicht nur im Moment von der Taufe oder vom Sterben, Mitsterben oder im Moment von der Wiedergeburt passiert, sondern bleibt, lesen wir ganz, ganz deutlich. Ungefähr 100 Mal heisst es im Neuen Testament, Christus in uns oder wir in Christus. Und so können wir uns die Verbindung mit Jesus auch vorstellen. Es ist nicht nur ein Einklinken, sondern Christus lebt in uns und wir leben aber auch in Christus. Und da können wir einfach glauben. Können wir einfach glauben. Und wir können Jesus erleben. Und natürlich sind dann da so subjektive Erlebnisse. Aber sie sind manchmal ganz stark. Ich zum Beispiel persönlich, ich erlebe immer wieder, wie Jesus ganz konkret ist, wenn ich auf dem Weg bin, etwas zu machen, das nicht gut ist. Dann sagt er, willst du wirklich, Emil? Willst du wirklich das jetzt machen? Du weißt, dass das nicht gut ist. Du weißt, dass es nicht gut wird. Oder irgend so etwas. Sehr klar und deutlich, ich weiß es einfach. Aber ich erlebe Christus auch mit meinem ganzen Wesen, auch mit meinen Emotionen, mit meinem Denken. Er erfasst mein Willenszentrum, alles. Auch der Geist in mir. Da gibt es die Momente, hat es immer wieder gegeben, wo ich irgendwo in einer Ecke stand, ein Stück weit vielleicht verzweifelt, nicht mehr weiss, wie weiter, oder einfach für den Moment nicht weiss, wie weiter. Und was mache ich denn? Dann rufe ich, Hilfe Jesus, oder? Helf mir! Ich weiss nicht, was ich tun soll, ich weiss nicht, was richtig ist jetzt. Und in dem Moment, wenn ich rufe zu Jesus, dann erlebe ich fast unmittelbar seinen Trost, seine Nähe und nicht selten auch ziemlich schnell dadurch geht es. Das ist der Weg. Gang den. Und da erlebe ich mit meinem ganzen Sein. Auch meine Emotionen sind da betroffen und sind da mit hineingenommen. Ich erlebe seinen Trost, ich erlebe seine Liebe. Oder aber auch, wenn ich Zeiten habe, wo ich Gott lobe mit Liedern oder im Gebet auch, ihn anbete, erlebe ich seine Liebe oft auch. Manchmal kommt es über mich. Das sind subjektive Erlebnisse, oder? Aber manchmal empfinde ich es, wie wenn es über mich kommt. Und manchmal ist es einfach da, eine grosse Ehrfurcht, eine grosse Heiligkeit, die ich auch mit meinem ganzen Sein aufgenommen habe und spüre. Gerade in diesen Zeiten der Anbetung. Und dann gibt es aber auch die noch wundersamen Sachen, ich sage es dem so, die Sachen, wo man denkt, wieso passieren die? Wir können nichts dafür tun, wir haben es uns zwar gewünscht, oder vielleicht haben wir eben dafür gebetet. Und jetzt passiert etwas, ohne dass wir etwas dafür tun. Oder wir haben eine Verheißung gelesen in der Bibel und glauben die Verheißung. Und jetzt passiert es auf einmal. Jetzt wird es wahr. Die wundersamen Sachen passieren manchmal. Und zwar gar nicht so selten. Letzten Donnerstag haben wir Gebetsstunde gehabt. Und normalerweise, bevor wir eine Gebetsstunde haben und wir als Gemeinde uns treffen zum Gebet, habe ich selber eine Zeit im Gebet. Und bete dafür, dass Gott auch die Leute bringt und dass wir gute Zeit haben und dass er wirkt und dass wir die richtigen Gebetsanliegen auch durchbeten können, dass er uns einfach die Sachen wichtig macht. Letzten Donnerstag habe ich keine Zeit gefunden zum Beten. Ich habe nur gearbeitet, in Anführungszeichen. Und dann haben wir noch Bibel Live gehabt, das ist der biblische Unterricht. Und dort haben wir neu angefangen jetzt mit einer reinen Jungsklasse. Genau, ist etwas ganz Tolles. Und auf jeden Fall habe ich einfach irgendwo keine Zeit gehabt. Und vor dem Bibel Live habe ich dann noch einen Moment gefunden, so jetzt noch beten. Und habe gemerkt, nein, die Zeit fehlt. Und dann habe ich einfach gesagt, Jesus, jetzt musst du einfach bringen und du musst machen und du musst handeln. Ganz normal. Einfach mit ihm geredet. Und dann sind wir da gekommen, Gebetsstunde angefangen. Gott hat gebracht, es sind schöne Leute da gewesen wieder. Und wir haben, denke ich, eine recht gute Gebetszeit gehabt. 20 Minuten lang auch schön ruhig. Und dann klopfen sie an die Scheibe. Draussen. an die Scheibe. Da will einer rein. Er sucht eine Kirchengemeinde. Der Sandro ist ihn dann gegangen, begrüßen und abholen. Und wenn ich verstanden habe, hat er gesagt, er suche eigentlich eine Kirchengemeinde. Sandro hat dann mit ihm geredet und er ist dann reingekommen und er ist dann Teil geworden, auch von der Gebetszeit. Und für mich war das so, wie, dass Gott zu mir gesagt hat, schau, du hast in Verzweiflung fast, oder weil du keine Zeit hast, hast du einfach noch gesagt, mach du, ich kann im Fall gut machen. Ich kann wirklich gut machen. Ich kann sogar bewirken, und ich habe so etwas noch nie erlebt, dass Leute an die Scheibe klopfen und wollen rein. Und meine Fantasie geht natürlich jetzt mit mir auch ein bisschen durch. Und ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass da in Zukunft immer wieder so Sachen passieren können, dass Leute kommen und dass sie, genau, dass sie an die Scheibe klopfen oder an deine Haustür klopfen und sagen, ich habe gehört, bei dir ist Gott. Ihr gehört, bei dir ist Gott. Und ich brauche Orientierung in diesen Zeiten, die heute so straub und so unsicher und auch nicht ganz einfach sind. Also die wundersamen Dinge können so sein. Und das ist ja eigentlich etwas eher Kleines. Aber Glaubenserfahrungen erstaunen mich immer wieder. Und sie passieren manchmal wegen dem Glauben und manchmal trotzdem, dass ich nicht geglaubt habe, passiert es trotzdem. Gott ist einfach Gott. Und er kann. Also ganz egal, wir können Gott erleben. Auch wenn es subjektiv vielleicht ist. Aber wir können Gott erleben. Und so zeigt er sich. Er lebt in uns. Und wir leben in ihm. Wir sind verbunden mit ihm. Und dann gibt es vielleicht auch die Zeit, wo du denkst, eigentlich spüre ich nichts, eigentlich erlebe ich nichts, eigentlich passiert gar nichts. Und dann kannst du immer noch wissen, Christus ist trotzdem in dir und du bist trotzdem in Christus. Die Verbundenheit ist passiert und die bleibt. Verwachsen, oder? Haben wir gelesen, verwachsen. Und vielleicht stimmt es auch nicht, dass du nichts spürst. Weil, wenn Christus in dir lebt, erlebst du einen tiefen Herzensfrieden. Aber nach 2-3 Jahren gewöhnt man sich so sehr an den Frieden, dass man ihn vielleicht gar nicht mehr so wahrnimmt. Also vielleicht erlebst du den Frieden eben schon. Das bringt mich dann noch zu drittens, lebe dein neues Leben. Also wenn wir aus mitgestorben, das mitbegraben und das mit wieder auferstanden sind mit Jesus, eigentlich nur können glauben, die Auswirkungen sind aber genauso real von dem, was dort passiert, wie eben das mit Jesus verbunden sein. Und es gibt im ganzen Neuen Testament gibt's ziemlich viel von diesen Auswirkungen. Da ist es so ein bisschen die Lebensaufgabe, herauszufinden, was hat Jesus alles vollbracht am Kreuz für mich. Da sind wir immer wieder dran, finden immer wieder neue Sachen. Sachen wie, wir können Jesus alle Sorgen abgeben, heisst es an einem Ort. Oder Jesus hat uns frei gemacht von Fluch. Oder in Christus müssen wir keine Angst mehr haben. Aber in diesem Text haben wir explizit 3 spezielle Sachen, auf die ich noch kurz eingehen will. Und zwar das erste ist, wir sind der Sünde gestorben. Und jetzt müssen wir da ein bisschen aufpassen, was da in dem Text Ihnen alles da ist. Im Vers 6 sagt Paulus, dass der Leib von der Sünde, zunichte gemacht ist. So heisst es eigentlich. Zerstört. Was ist der Leib von der Sünde? Der Leib von der Sünde ist der Anteil in uns Menschen, der uns dazu bringt, zum Sündigen, zum falschen Sachen zu machen. Und der Leib von der Sünde, das ist eigentlich nicht nur eine Gewohnheit, sondern ist eigentlich, er ist darauf programmiert, dass gesündigt wird. Es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, dann passiert es. Wir könnten eigentlich fast besser formulieren, es ist ein Sündeautomatismus. Wir werden automatisch als Menschen, und das ist die Folge vom Sündenfall, werden wir irgendwann sündigen und anfangen sündigen und sündigen. Und der Leib von der Sünde, der ist zerstört. Durch das Einhängen. Durch die Begegnung mit Jesus. Du das nahe mit ihm zusammen sein. Der Leib von der Sünde ist zerstört. Und dann haben wir Vers 10, wo er wiederholt, wir sind der Sünde gestorben. Jetzt ist also nicht nur der Leib von der Sünde zerstört, sondern wir sind auch noch gestorben, der Sünde. Im Kapitel 7, also ein Kapitel weiter im Römerbrief, vergleicht Paulus den Mensch und das Verhältnis vom Mensch mit dem Gesetz wie mit einer Ehe. Und sagt, die zwei sind zusammengebunden und sie gehören zusammen. Und erst wenn einer stirbt, ist der andere wieder frei. Und genauso verhält sich es auch mit der Sünde. Die zwei sind zusammen, oder? Der Sündeautomatismus ist ja da. Die sind zusammengebunden. Und erst wenn einer stirbt, ist er frei oder sind beide frei. Und das ist die Meinung, wenn wir der Sünde sterben, dann sind wir aus dem Verhältnis rausgebrochen worden. Und wir sind dann gestorben. Die Sünde hat kein Anrecht mehr auf uns. Die Macht von der Sünde hat keine Handhabe mehr an uns. Aber wir sind ja mit Christus gestorben und begraben und wieder auferstanden. Also wir leben halt wieder, aber wir sind frei. Frei von der Sünde. Ein doppelter Tod sozusagen. Und dann heisst es im Vers 7, dass wir auch freigesprochen sind von allen Sünden. Und das bedeutet jetzt auch nichts anderes, als dass die Sachen, die falsch gelaufen sind, dass die Sachen uns vergeben worden sind. Wir sind freigesprochen, auch weil wir gestorben sind. Also eine dreifache Absicherung. Egal, wer du bist, wenn du mit Christus eingeklinkt hast, hat die Sünde eigentlich, grundsätzlich, juristisch gesehen, absolut keine Handhabe an dir. Absolut keine Handhabe. Da ist totale Freiheit durch einen doppelten Tod. Lasst da einen Moment auf euch wirken. Und durch eine totale Vergebung dazu. Es ist aber nicht so, dass man nicht mehr sündigt. Das ist leider schon nicht so. Aber wir sind nicht mehr unter der Macht der Sünde. Aber wenn man sündigt, dazu muss ich schon noch etwas sagen, aber wenn man sündigt, dann können wir automatisch auf 1. Johannes 1, Vers 9 zurückgreifen. Dort heisst, wenn wir aber unsere Sünden Jesus bekennen, dann vergibt er uns unsere Sünden und er macht uns wieder rein, er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Also da ist dann der vierte Punkt. Reinigung ist immer wieder möglich, sofort. Einfach Jesus bekennen. Aber er fährt dann weiter im Vers 11 und sagt, im Römer 6, Vers 11 und sagt, und darum sollen auch wir, weil die Sünde eigentlich keine Handhabe mehr hat über uns, sollen auch wir uns der Sünde für gestorben halten. Wir sollen uns der Sünde für gestorben halten. Das ist also auch eine Glaubenssache. Also, wir sind der Sünde gestorben. Und das Zweite ist, der Tod, er hat auch seine Macht über uns verloren. Dadurch, dass wir mit Jesus gestorben sind, hat er keine Herrschaft mehr über uns. Wir lesen da im Vers 9. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir nicht körperlich sterben werden. Klar, da werden wir uns sterben, ist ganz bestimmt oder ist oft eben nicht eine einfache Sache. Aber der Tod verliert seine Macht insofern, dass das Endgültige vorbei ist. Es ist nicht einfach jetzt fertig denn. Oder allenfalls sogar, je nachdem, was für eine Weltanschauung das man auch hat. Oder allenfalls sogar, dass man denkt, ja, jetzt bin ich ewig von Gott getrennt. Wenn ich sterbe und habe Jesus nicht eingeklinkt. Sondern das ist ja genau der Punkt. Wenn wir bei Jesus eingeklinkt haben im Leben, danach kommt der Tod, ja. Aber der bringt uns in die noch enger Beziehung mit Jesus. Jetzt werden wir es auch sehen und wir werden weiterleben. Und das ist der Unterschied. Und dann nimmt schon ein bisschen etwas auch von der Angst, die ein Tod wirklich ausmachen kann. Und das Letzte, ganz kurz noch, wir leben ein neues Leben. Und das ist die Folge davon, dass wir eben mit Jesus gestorben, mit Jesus begraben, mit Jesus auferstanden sind. Wir haben ein neues Leben. Wir sind mit Jesus eingestellt ins neue Leben, auferweckt und wandelt in dem neuen Leben. Vers 4 und Vers 11. Ich weiß nicht, ob es dir auch schon mal so gegangen ist, dass du gefunden hast, hey, eigentlich wäre es jetzt gut, wenn ich in dem oder in dem Bereich oder da oder dort oder in dieser oder dieser Beziehung wieder von Neuem anfangen könnte. Und vielleicht ist es sogar einmal so gegangen, dass du sagst, eigentlich im ganzen Leben würde ich gerne von Neuem anfangen. Genau das passiert da. Nicht in dem Moment, wo wir uns taufen lassen, aber in dem Moment, wo wir bei Jesus einklinken, wo wir Jesus begegnen. Dann gibt es einen Neuanfang. Wir sind in ein neues Leben hineingestellt. Mit Jesus dürfen wir das Leben leben. Ein Leben, das Sinn gibt, ein Leben, das Ziel hat, ein Leben, das einen Zweck hat. Jesus wird uns auch einsetzen, wie wir es gehört haben von dieser Hochspringerin, oder? Die sagt, jetzt geht es nicht mehr um meine Latten, wie hoch dass sie sind. Ich habe eigentlich das Ziel schon erreicht. Aber indem dass sie die Silbermedaille holt und da, wo sie Probleme hatte, nämlich dass sie so gross ist, hat sie im Sport ganz auf eine andere Art für sie positiv umsetzen. Und jetzt ist sie ein Zeugnis. Und es gibt Leute, die lesen so Interviews, oder? Ich habe es selber nicht gelesen, ich habe noch nie von denen gehört. Aber, oder? Das sind so die Momente. Christus setzt uns ein, er braucht uns. Und er wird uns ein Leben schenken und wird uns ein Leben schenken und auf ein Leben mit uns gehen, wo Fülle ist, Überfluss und auch Freude. Nicht ohne Herausforderungen, aber mit immer einem klaren Ziel. Genau, und das ist so ein bisschen der Appell auch an die Täufling. Taufe ist nicht der Einstieg ins neue Leben. Aber Taufe darf eine Erinnerung sein, aha, genau, ich bin ja auf dem Weg in dem Leben mit Jesus. Packen wir es nochmal frisch an. Amen.